Tagesspiegel.
Ein Brutkasten, Schläuche und Kabel und ein Baby, das kaum mehr wiegt als ein Kilogramm. Das sind die Bilder, die man beim Thema Frühgeburt im Kopf hat. Aber was sind die Gründe und die Risikofaktoren für eine Frühgeburt? Wie werden Frühchen versorgt und wie gehen die Eltern damit um? Das ist das Thema der heutigen Folge des Gyncast, zu der ich euch herzlich willkommen heiße. Ich bin Anna Kemper vom Zeitmagazin und bei mir sind wie immer Esther Kogelbohm vom Tagesspiegel.
Ja, hallo ihr Lieben. Ich bin heute leider ein bisschen krank, aber das Thema Frühchen liegt mir extrem am Herzen. Deswegen habe ich mich hierher geschleppt, aber ich habe einen ganz tollen Tee dabei, den ich mir selber gebraut habe und in den ich eine Ibo reingebröselt habe, damit er auch wirklich wirkt. Und ich hoffe, wir überstehen gemeinsam diese Aufnahme.
Und natürlich Professor Dr. Mandy Mangler, Chefärztin für Gynäkologie im Vivantes-Klinikum Neukölln und der Gynäkologie und Geburtshilfe am Auguste-Victoria-Klinikum in Berlin-Schöneberg, wo wir diese Folge auch wie immer aufnehmen.
Hallo.
Ich muss beim Thema Frühgeburt immer daran denken, Esther, wie ich dich vor, wie lange ist es jetzt her? 13 Jahre? 12 Jahre? Mhm.
13 Jahre.
Wie ich dich vor 13 Jahren in der Charité besucht habe, nach der Geburt deines ersten Kindes. Du hast mich unten abgeholt. Ich glaube, ich musste einen speziellen Schutzkittel anziehen. Und dann hast du mich auf die Neonatologie der Charité hier in Berlin mitgenommen, wo dein Sohn lag, der eine Frühgeburt war.
Ja, ganz genau. Und du musstest dich damals auch sehr, sehr gründlich desinfizieren und dann durch so eine Schleuse gehen. Und heute kann ich dir ja sagen, ich war schon damals extrem glücklich, dass du mich da besucht hast, denn man ist auf so einer Neonatologie schon wirklich sehr von der Außenwelt abgeschnitten und dann sehnt man sich nach so einer Weile nach so News aus dem echten Leben. Mein Sohn, der ist damals in der 32. Schwangerschaftswoche auf die Welt gekommen und danach lag er noch so ungefähr 6 Wochen auf der Neonatologie und wir als Eltern waren natürlich so oft wie möglich bei ihm.
Hallo, ich bin Lorenz Marold, Chefredakteur beim Tagesspiegel. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, testen Sie doch gerne auch mal unser E-Paper oder unser Digital-Abo mit allen Inhalten von tagesspiegel.de. Wir sind rund um die Uhr für Sie da, damit Sie wissen, was wirklich wichtig ist. In Berlin, in Deutschland und international. Sie können unser Angebot jetzt gratis testen unter tagesspiegel.de/probieren.
Der Tagesspiegel. Aus der Welt. Aus der Weltstadt.
Ja, wir werden heute viel von dir zu dem Thema hören. So wie dein Sohn kommen jährlich in Deutschland ca. 63.000 Babys als Frühgeburten zur Welt. Das ist ungefähr jedes 11. oder 12. Kind. Mandy, ab wann spricht man denn von einer Frühgeburt?
Also man unterteilt medizinisch Frühgeburten in 4 Gruppen und der Ausgangspunkt der Einteilung ist, in welcher Schwangerschaftswoche die Mutter bzw. das Kind bei der Geburt ist. Und die meisten Kinder kommen ja zwischen der 37. und 40. Schwangerschaftswoche zur Welt. Und wenn das Kind davor geboren wird, dann spricht man von der Oberkategorie Frühgeburt. Also zwischen der 34. und 36. Woche haben wir dann also ein Spätfrühgeborenes. Und wenn das Kind zwischen 32 und 34 Wochen im Bauch war, dann ist es ein Frühgeborenes, so wie bei deinem Sohn, Esther. Und als nächstes kommen dann die sehr Frühgeborenen mit 28 bis 31 Wochen. Und alles, was unter der 28. Woche liegt, das wird dann als extrem Frühgeborenes bezeichnet. Und da sind wir dann in dem Bereich von den Kindern, die bei der Geburt ein paar hundert Gramm wiegen. Das sind ungefähr 8.000 Kinder in Deutschland, die vor der 30. Woche auf die Welt kommen und die dann so eine ganz intensive medizinische Versorgung benötigen.
Esther, ich meine mich zu erinnern, dass du mir damals auf der Neonatologie erzählt hast, dass dort andere Babys lagen, die kaum mehr wogen als 500 Gramm.
Genau, die habe ich damals auch gesehen, die Neo. Der Charité teilt sich ja eben in diese Intensivstation für ganz, ganz kleine und winzige Frühchen und eben die Normalstation. Und auf der Intensivstation, da habe ich manchmal auch Kinder gesehen, die wirklich winzig waren. Mein Sohn, der hat bei seiner Geburt ungefähr 1600 Gramm gewogen, war also schon ein Schwergewicht verglichen mit den wirklich frühen Frühchen.
Die Neonatologie war ja, wie schon gesagt, in der Charité. Die Charité ist ein sogenanntes Perinatalzentrum der Stufe 1, was wichtig ist, wenn es um Frühgeburten geht. Mandy, was bedeutet das?
Das bedeutet, dass dort auch Babys, die extreme Frühgeburten sind, versorgt werden können. Also Babys, die nach nicht mal 6 Monaten zur Welt kommen. Und von diesen Perinatalzentren Level 1 gibt es in Berlin 8. Die sind dann meist an große Krankenhäuser angebunden und deutschlandweit gibt es knapp 160 solcher Zentren. Esther, war das eigentlich geplant, dass dein Kind in der Charité zur Welt kommt?
Nee, ich hatte mich nämlich noch gar nicht final für eine Klinik entschieden und wir waren damals gerade erst bei einigen Infoabenden gewesen.
Wie kam es denn bei dir zu der Frühgeburt?
Ich war bei meinem Gynäkologen und der hat so ungefähr in der 25. Schwangerschaftswoche festgestellt, dass ich eine Cervixinsuffizienz habe und hat mich dann quasi sofort arbeitsunfähig geschrieben. Und das war natürlich ziemlich heftig, denn plötzlich war mein ganzes Leben so on hold. Und ich erinnere mich auch noch sehr, sehr gut an den Anruf bei meinem Chef damals. Ja, hallo Chef, also ich liege ab sofort im Bett und kann nichts mehr machen. Heute wird es natürlich die Möglichkeit geben, Homeoffice zu machen, aber das war eben 2011 noch ziemlich undenkbar. Ja, und durch dieses Rumliegen, was ich machen musste, hat sich dann anscheinend die Lage wieder stabilisiert. Aber dann wurde eben wieder Wehen gemessen und ich kam irgendwann stationär in die Charité für eine Woche. Bin dann wieder nach Hause gekommen, es ging immer so hin und her, musste wieder liegen. Ja, und plötzlich hatte ich dann nachts einen Blasensprung und wurde dann von der Berliner Feuerwehr in die Charité verbracht, weil das eben das wohnortnächste Perinatalzentrum gewesen ist.
Ja, das klingt sehr dramatisch. Du erzählst uns natürlich nachher auch noch, wie es weiterging. Mandy, Cervixinsuffizienz ist also ein Risikofaktor während einer Schwangerschaft für eine Frühgeburt. Ja, kannst du noch mal erklären, was das ist?
Also eine Cervixinsuffizienz bedeutet, der Gebärmutterhals schafft das nicht mehr, die Gebärmutter nach unten zu verschließen. Das gibt es ohne Wehen, also dass man die Wehen entweder nicht merkt oder dass die gar nicht so stark sind und dieser Gebärmutterhals aufgeht und dann kürzer als 2,5 Zentimeter ist. Und wenn man das gar nicht merkt und diagnostiziert, dann geht er natürlich immer weiter auf und irgendwann wird dann das Kind geboren.
Und wie kann man diese Cervixinsuffizienz bemerken, wenn man keine Wehen hat zum Beispiel?
Man bemerkt eine Cervixinsuffizienz nicht unbedingt selber, sondern die fällt dann bei der gynäkologischen Untersuchung auf, entweder durch die Hebamme oder dann die betreuende Gynäkologin.
Welche Risikofaktoren gibt es denn noch für eine Frühgeburt?
Meistens gibt es nicht nur eine Ursache für eine Frühgeburt, sondern so mehrere Faktoren, die zusammenkommen. Und am allerhäufigsten sind dabei vaginale Infektionen, die dann auf die Gebärmutter übergehen. Und da gibt es verschiedene Bakterien, zum Beispiel Streptokokken oder Ureaplasmen und Gardnerellen. Und die findet man zum Teil sowieso in der Vagina, aber dann nehmen sie eben Überhand. Wir haben uns schon mal über das vaginale Mikrobiom unterhalten, dass es so eine Art Schutzschild ist und dass da die guten Lactobacillen sitzen, die dann Bakterien abwehren. Und das Gleichgewicht, das wird manchmal in der Schwangerschaft durcheinander gebracht und dann können eben diese Bakterien nach oben wandern und Wehen auslösen oder einen Blasensprung auslösen.
Wie bekommt man denn solche Infektionen, beziehungsweise wie kann ich die denn vermeiden, wenn die so gefährlich sein können?
Man kann sich diese Bakterien jetzt nicht irgendwo einfangen. Also da braucht man jetzt nicht Sorge haben, dass man sich da irgendwo ansteckt. Meist sind das Bakterien, die sowieso schon da sind, aber in einer ganz kleinen Zahl nur. Und durch die ganzen hormonellen Umstellungen in der Schwangerschaft kann es eben sein, dass dieses vaginale Mikrobiom, also der Unterschied zwischen den guten, schützenden Bakterien und den anderen, so durcheinander kommt oder diese Bakterien, die dann eine Infektion auslösen können, ein bisschen mehr werden.
Habe ich denn überhaupt als Schwangere irgendeine Form von Handhabe, das zu erkennen, wenn das bei mir passiert? Also reichen da die planmäßigen Untersuchungen aus? Also ich frage das so, weil ich mal von Handschuhen gehört habe, mit denen man den pH-Wert bei sich selbst testen kann, indem man auch in der Apotheke bekommt. Oder da gibt es auch so Teststreifen. Ergibt das Sinn deiner Meinung nach, dass man das einfach regelmäßig macht?
Zu dem vaginalen pH-Wert und den Messungen mit diesen pH-Streifen habe ich mich mit der sehr klugen Geburtshelferin Dr. Lisa Lorenzmeier besprochen. Die arbeitet auch in der Charité und sie hat mir die neuesten Studien berichtet und wir haben die durchgesprochen, zum Beispiel jetzt zu diesen pH-Wertmessungen in der Vagina. Und diese pH-Streifen gibt es so an Handschuhen dran oder so als einzelne pH-Streifen und man steckt die in die Vagina und dann gibt es so ein kleines Bild dazu und wenn das zum Beispiel grün oder blau ist, dann ist es ein Hinweis auf eine Infektion. Infektion. Problem ist, das ist eher schwierig, so das als Laien richtig korrekt durchzuführen. Und letztendlich ist es auch nicht so wahnsinnig gut, eben immer Dinge in die Vagina zu stecken, weil man dann schon auch die Möglichkeit hat, dieses Mikrobiom zu stören. Aber man kann zum Beispiel auf seinen vaginalen Ausfluss achten. Also wenn der Ausfluss sich verändert, dann kann man sich Hilfe suchen. Also man beobachtet am besten den Ausfluss immer so jeden Tag. Der ist dann zum Beispiel so weißlich oder durchsichtig und dann ist es in Ordnung. Aber wenn der sich verändert oder anders riecht zum Beispiel auch, dann kann es sein, dass da eine vaginale Infektion dahinter steckt. Und wenn man sowieso jemand ist, die zu vaginalen Infektionen neigt, dann kann man auch Lactobacillen, also diese guten Bakterien, vaginal nehmen, so als Zäpfchen. Oder auch oral in der Form von so Probiotika. Das ist dann meistens so ein Pulver.
Esther, als bei dir diese Cervix-Insuffizienz festgestellt worden war, hast du erzählt, warst du zwischendurch eine Woche in der Charité. Wie wurdest du dort behandelt? Was wurde dort gemacht?
Da musste ich eben stationär sein in der Charité und da bekam ich eine Tokolyse. Und das sind so, ich sehe sie noch genau vor mir, so kleine, richtig rote Pillen, die sehen total giftig aus. Ne? Und das ist so ein Mittel gegen Wehentätigkeit. Also das Oxytocin, das haben wir ja schon gelernt, das bringt die Gebärmutter dazu, sich zusammenzuziehen und Wehen zu verursachen. Und deshalb werden eben mit der Tokolyse diese Oxytocin-Blocker gegeben, um das aufzuhalten. Und vertragen, ich erinnere mich noch sehr gut daran, habe ich das kann nicht ganz so gut. Man muss sich vorstellen, in der Charité waren da damals, die Zimmer waren eigentlich ganz nett, aber an der Wand neben jedem Bett hing ein Foto und auf dem Foto war ein Storch drauf. Und der Storch hatte so einen langen, aggressiven, roten Schnabel. Und immer wenn ich an diese Zeit zurückdenke, denke ich an diesen Storch und diesen riesigen Schnabel, auf den ich da 24/7 geguckt habe und dabei tierisch Herzrasen bekam und komplett nervös wurde von dieser Tokolyse, aber eben liegen bleiben musste. Und nach einer Woche habe ich es dann irgendwie geschafft, dass ich wieder nach Hause gehen konnte. Wie genau, weiß ich auch nicht.
Ja, diese Wehenhämmer, die sind sehr hilfreich, weil die wirklich also Wehen beruhigen können und dann die Geburt hinauszögern können. Meistens nutzt man sie jetzt nicht mehr dauerhaft, also dass man sie jeden Tag bekommt über lange Zeit, sondern über einige Zeit, um dann alle Vorbereitungen treffen zu können für eine mögliche Frühgeburt. Also zum Beispiel, um andere Medikamente zu geben, die dann wiederum den Baby den Start erleichtern.
Ich habe damals gehört, weil natürlich informiert man sich dann auch total viel, dass man auch eine Cerclage haben kann. Und Mandy, was bedeutet das? Was ist das? Da wird irgendwas zugenäht.
Ja, es gibt die Methode der Cerclage und des Muttermundverschlusses. Also das sind Methoden, um diese Stützfunktion, die der Gebärmutterhals hat, in der Schwangerschaft zu verbessern. Und wenn jetzt also der Gebärmutterhals aufgeht und man sonst aber keine Wehen hat, dann kann man eine Cerclage durchführen. Das ist so, dass dabei wie so eine Art Faden durch den Gebärmutterhals gezogen wird, so im Kreis letztendlich, und der Gebärmutterhals wieder zugezogen wird. Und das hilft dann eben, die Schwangerschaft weiter zu halten und die Geburt noch hinaus zu zögern. Früher hat man das häufiger gemacht, jetzt macht man das nicht mehr ganz so häufig, aber es gibt Situationen, wo das hilfreich ist, wenn der Gebärmutterhals offen ist und keine Venen bestehen. Und dann gibt es noch den Muttermundsverschluss. Dabei wird der Muttermund wirklich so zugelasert, ja, dass der zu ist und Bakterien nicht mehr auf die Schwangerschaft hochsteigen können.
Mandy, der Grund, warum man versucht, die Geburt so lange wie möglich hinauszuzögern, ist ja, daran erinnere ich mich auch noch aus der Schwangerschaft, dass wirklich jeder Tag, den das Kind im Bauch der Mutter, also im Uterus verbleibt, dass jeder Tag in dieser Phase zählt, oder?
Ja, das ist oft so. Also besonders, wenn die Kinder im Bauch gut aufgehoben sind und mit Sauerstoff und Nährstoffen gut versorgt werden, dann zählt wirklich jeder Tag. Und dabei kann man das auch an den Zahlen ablesen, dass Frühgeborene in der 22. Schwangerschaftswoche eine Überlebenswahrscheinlichkeit von ungefähr 10% haben. Und diese Wahrscheinlichkeit, die steigt dann mit jedem Tag, weil sich in dieser Zeit wichtige Organe beim Kind entwickeln und vor allem die Lungenbläschen und die Lunge dann viel reifer wird. Es kommt natürlich ein bisschen darauf an, welchem Gesundheitssystem man lebt, aber dann ist es also bei Frühgeborenen in der 24. Woche so, dass die Wahrscheinlichkeit da schon bei 30-40% liegt und ab der 28. Woche ist die Überlebenswahrscheinlichkeit dann schon bei 95%.
Esther, du hast ja eben erzählt, dass du in der Charité liegen musstest und dass du das als sehr belastend empfunden hast. Kannst du das nochmal genauer erzählen?
Also normalerweise, wenn man hört, oh, jemand muss liegen, dann denkt man erstmal, meine Güte, das ist ja ein absoluter Traumzustand. Ja? Man kann sich einfach mal so viel ausruhen, wie man möchte und einfach Filme gucken und lesen und telefonieren und für all das ist auf einmal Zeit da. Aber das ist natürlich 24 Stunden interessant und dann nicht mehr. Und ich musste auch nicht nur eine Woche in der Charité liegen, sondern auch vorher und nachher zu Hause. Und das ist richtig schlimm, weil irgendwann kann man dann, denkt man sich so, okay, Zähne putzen habe ich heute schon dreimal, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es wäre besser, wenn ich mir noch ein viertes Mal die Zähne putzen würde und dann ganz ordentlich die Zahnzwischenräume reinigen, weil dann kann ich ja aufstehen und ins Bad gehen, kurz 5 Minuten. Und ich kann mit Sicherheit sagen, dass meine Zähne noch nie so sauber waren wie in dieser Zeit, weil ich jede Chance eben genutzt habe, um aufzustehen. Bei mir kam noch hinzu, dass es eben Hochsommer war und dass es auch noch unfassbar heiß dann eben war. Also ja, diese ganzen guten Ratschläge von anderen, oh cool, du darfst 2 Monate im Bett bleiben, es ist ja wunderschön, so machst dir gemütlich, ist es nicht.
2 Monate, das ist ja sehr lang. Mandy, was genau bewirkt denn dieses Liegen?
Ja, Liegen, das ist so eine Sache, da gibt es nicht so wahnsinnig viel Evidenz dazu und es ist ja auch so ein bisschen schädlich wegen der Thrombosegefahr, die man ja sowieso in der Schwangerschaft hat. Aber weniger Stress ist natürlich gut, also zum Beispiel auch ein Beschäftigungsverbot, wenn eine Frühgeburt droht.
Mandy, mich schockiert das jetzt ernsthaft, dass du sagst, liegen wenig Evidenz, weil wenn ich das früher gewusst hätte, dann hätte ich mir wirklich den einen oder anderen Zusammenbruch erspart. Was bedeutet das? Also einfach nicht liegen heißt ganz normal weitermachen wie vorher, natürlich im Schongang, aber es hat gar nichts gebracht, was ich da gemacht habe.
Nein, es hat schon was gebracht. Natürlich ist auch ein Kofaktor Stress oder zu viel Bewegung. Und deswegen sagt man entschleunigen und liegen und Ruhe bewahren. Das ist schon immer auch so ein bisschen so ein Baustein. Aber man weiß jetzt, dass diese strenge Bettruhe, die man lange Zeit so empfohlen hat, dass das jetzt nicht so hilfreich ist.
Stichwort Stressvermeidung. Ich erinnere mich daran, dass während der Corona-Pandemie es so Schlagzeilen gab, dass es weniger Frühgeburten gibt und dass da irgendwie als Grund auch angeführt wurde, die Leute gehen weniger raus, mehr Homeoffice, weniger Stress. Hat sich das eigentlich irgendwie bestätigt, dieser Zusammenhang?
Ja, da gab es ja auf einmal Schlagzeilen, die eben die veränderte Frühgeburtlichkeit besprochen haben. Und auch da ist es eben so, dass es mehrere Ursachen hatte. Eine Ursache waren also weniger soziale Kontakte, weniger Arbeit auch, also insgesamt weniger Stress und aber auch weniger Möglichkeit, sich mit Keimen zu infizieren, also mit Erkältungskeimen, wie zum Beispiel Grippe oder so. Und was kann man daraus lernen? Dass man sein eigenes Risiko einer Frühgeburt senken kann, wenn man zum Beispiel jetzt in vollen U-Bahnen oder Bussen eine Maske aufsetzt oder sich die Hände wäscht und eben so diese Hygienemaßnahmen der Pandemie einhält. Und auch Impfungen gegen Influenza und Corona helfen.
Mandy, du hast vorhin erwähnt, dass jeder Tag in der Gebärmutter wichtig ist, damit sich die Organe des Kindes gut weiterentwickeln können. Gibt es da Organe, die besonders wichtig sind oder sind alle gleichermaßen betroffen?
Das Organ, was am meisten betroffen ist und auch sehr wichtig natürlich ist, ist die Lunge. Deswegen gibt es diese lungenreife Injektionen, das nennt man ja also lungenreife Spritze oder man würde sagen antenatale Kortikosteroidtherapie. Und das ist ein Medikament, was die Mutter bekommt, entweder in die Vene oder zum Beispiel in den Muskel gespritzt. Und dadurch kommt es dazu, dass bei dem Baby die Lunge reifer wird. Man muss sich das so vorstellen, dass so im Lauf der Schwangerschaft eben die Lunge noch nicht so ausgebildet ist, dann aber bei einer Frühgeburt ja sehr wichtig ist für die Sauerstoffaufnahme. Und da ist es so, dass die kleinen Lungenbläschen, also die Lunge ist ja wie so ein Baum letztendlich mit Verästelungen und immer kleiner werdenden Strukturen. Und die sind eben dann noch sehr grob, wenn das Baby kleiner ist. Und erst zwischen der 22. und 24. Woche entstehen so die ganz kleinen Verästelungen der Lunge. Die nennt man Lungenbläschen. Und davon haben wir als Erwachsene ungefähr 300 Millionen Stück im Körper. Und über diese kleinen Lungenbläschen, da wird eben auch der Sauerstoffaustausch bei der Atmung durchgeführt. Und wenn das Baby jetzt sehr früh geboren wird, dann sind diese Lungenbläschen überhaupt noch nicht funktionsfähig. Das heißt, die sind noch nicht richtig ausgebildet. Denn so richtig ausgebildet sind sie erst ab der 34. Schwangerschaftswoche. Und deswegen kann das Baby also nicht eigenständig atmen. Und wenn Ärztinnen jetzt das Kind in diesem Zustand mit diesen unfertigen Lungenbläschen beatmen wollen, dann geht das eben auch nicht so einfach. Also Vielleicht kann man das gut erklären mit einem Luftballon. Wenn man jetzt einen leeren Luftballon aufbläst, was passiert da am Anfang?
Also man muss erstmal so einen Widerstand überwinden. Ja. Oder? Das ist so, dass man muss einmal kräftiger reinpusten, als man dann später reinpusten muss, um den überhaupt irgendwie aufzukriegen.
Ja, genau. Und so ist es eben bei diesen Lungenbläschen von den Frühgeborenen auch. Da braucht man dann am Anfang viel mehr Druck, damit sich diese kleinen Bläschen überhaupt öffnen. Ja, dann sind die auch sehr, sehr verletzlich und können platzen sogar, diese kleinen Lungenbläschen. Und die Lunge kann dann Schaden nehmen durch die Beatmung. Also das ist alles so eine sehr starke Gratwanderung, weil das Baby eben aber auch nicht alleine atmen kann. Und durch diese Gabe von dieser sogenannten Lungenreife wird die Ausreifung dieser Lungenbläschen verbessert und die Atmung dadurch auch nach der Geburt effizienter.
Also ich finde es ganz faszinierend, dass man das machen kann, während das Baby noch im Bauch ist. Aber es gibt auch gute Nachrichten, wenn das Baby schon draußen ist. Nämlich manchmal ist es auch einfach zu spät für die Lungenreife. Dann kann die nicht mehr rechtzeitig gegeben werden. Und da sind wir natürlich froh, dass sich die Beatmung von Frühgeborenen verbessert hat. Und zwar durch die Forschung von so einem japanischen Ärzteteam, Mandy, dem wir die Herstellung von Surfactant verdanken.
Surfactant, das sind so Fette, die die Lungenbläschen eben geschmeidiger machen und normalerweise entwickelt die auch der Körper selber, aber eben erst im Laufe der Schwangerschaft. Und durch diese Fette, die sich dann so auf diese kleinen Lungenbläschen legen, ist nicht mehr so viel Luftdruck nötig, damit sich diese Lungenbläschen öffnen und die Gefahr auch, dass diese Lungenbläschen verletzt werden, ist nicht mehr so hoch. Früher wusste man in der Medizin nicht, wie man diese Fette künstlich herstellen kann. Und Ende der 80er Jahre gelang es dann so einem Team, um den japanischen Wissenschaftler Tetsuro Fujiwara diese Fette aus Rinder- und Schafslungen zu extrahieren. Und weil eben diese Reife der Lunge das wichtigste Kriterium für die Überlebensfähigkeit ist, hat diese Therapie die Überlebenschancen Frühgeborener erheblich verbessert.
Esther, wie war das bei dir? Musste dein Sohn künstlich beatmet werden?
Ja, so ein paar Tage war das und es war schon sehr, sehr krass zu sehen, wenn so ein kleines Wesen überall Schläuche hat und beatmet wird. Und auch wenn man eigentlich ein relativ rationaler Mensch ist, der genau versteht, wozu das alles gut sein soll. Also dieser Anblick ist wirklich erstmal niederschmetternd. Aber was mir noch einfiel, was ich an dieser Stelle unbedingt nochmal loswerden will, ist nämlich, dass die Ärztinnen und Ärzte, die ich da kennengelernt habe und bei der Arbeit beobachten durfte, das fand ich wirklich extrem beeindruckend. Weil so einem Winzling eine Kanüle zu legen oder irgendwas zu verabreichen, erfordert halt maximal Geschick. Und natürlich war ich immer sehr froh, wenn diese Prozeduren schnell gingen, denn was man ja auf jeden Fall verhindern will, ist, dass das Baby Schmerzen empfindet. Manche Babys bekommen sogar sehr starke Schmerzmittel und werden sediert. Und ich weiß noch, dass ich erst beruhigt war, dass mein Sohn gar nicht geweint hat, bis mir dann irgendwann eine Schwester gesteckt hat, dass der noch gar nicht weinen kann, also dass das physiologisch noch gar nicht möglich ist.
Hallo, ich bin Anke Mürre, stellvertretende Chefredakteurin beim Tagesspiegel. Vielen Dank, dass ihr unseren Podcast hört. Wenn er euch gefällt, dann probiert doch auch mal unsere digitale Zeitung aus. Als E-Paper oder Digitalabo auf tagesspiegel.de. Hier bekommt ihr täglich einen guten und verlässlichen Überblick über alles, was für euch wichtig ist. Aus Berlin, Deutschland und der Welt. Jetzt einfach gratis testen unter tagesspiegel.de/probieren. Wir freuen uns auf euch.
Der Tagesspiegel aus der Welt, aus der Weltstadt.
Vielleicht können wir ja an dieser Stelle auch noch mal andere Mütter zu Wort kommen lassen, deren Kinder Frühchen waren. Nämlich, wir haben euch gefragt bei Instagram. Und vielen Dank erstmal dafür, dass ihr uns so offen berichtet habt von dieser Zeit, die ja wirklich nicht gerade leicht ist. Und wir haben euch gefragt nach eurem eindrücklichsten Erlebnis. Und da habt ihr uns erzählt, dass eines dieser Erlebnisse eben war, wie beeindruckt ihr gewesen seid von dem Überlebenswillen des Kindes. Und sehr beeindruckend fand ich auch von einer Hörerin, die erzählt hat, dass sie im Rollstuhl vor dem Inkubator saß, aber der Inkubator viel zu hoch war und sie nicht reingucken konnte. Also sie konnte ihr Baby gar nicht sehen, aber sie konnte auch nicht aufstehen. Und das ist natürlich echt mit Verlaub eine Scheißsituation, wenn man vor allen Dingen vielleicht gerade eine Sektio hatte und sich nicht bewegen kann. Oder auch, das kenne ich auch, das Gefühl, dass man das Frühgeborene nachts alleine lässt, weil es eben kein Rooming-In geben kann auf einer Intensivstation. Also die Mama wird woanders untergebracht als das Baby und man denkt sich so, naja, das sollte doch jetzt eigentlich bei mir sein, aber das geht eben nicht. Und auch der Kontrollverlust, der damit einhergeht.
Ich habe da in der Vorbereitung einen, wie ich fand, sehr, sehr guten Artikel entdeckt unter dem Titel 390 Gramm. Der spielt also auch auf der Neonatologie der Charité. Und da kann man sich mal durchlesen, das ist so ein ja interaktiver Artikel und da sieht man auch viele Bilder, wie das da aussieht auf der Neonatologie und was die Ärztinnen da machen und welches Equipment sie haben und so weiter. Das ist sehr beeindruckend.
Genau, das ist ein Multimedia-Projekt von Dijke Diening zusammen mit dem Tagesspiegel Innovation Lab. Wir verlinken das sehr, sehr gerne in den Shownotes. Besonderheit an diesem Projekt ist, dass man eben mit den Bildern herumlaufen kann in der Neo und man kriegt einen sehr guten Eindruck, wie es da aussieht.
Was ich in diesem Artikel sehr interessant fand, war, wie eigentlich die Behandlung von Frühgeborenen entwickelt wurde. Und zwar ist es so, dass auf Coney Island in New York 1903 so ein Vergnügungspark gebaut wurde. Und dort hat man sich dafür entschieden, kleine frühgeborene Babys auszustellen. Das war damals so, dass alle möglichen Menschen ausgestellt wurden. Und das kann man kritisieren, auf jeden Fall sollte man auch. Aber in dem Fall der Frühgeborenen war das ein Segen, weil diese kleinen Frühgeborenen wurden dort in so Inkubatoren gelegt und hinter Glasscheiben warm gehalten und auch regelmäßig eben versorgt und gepflegt und gefüttert. Und die Besucherinnen konnten dann für 25 Cent diese Frühgeborenen besichtigen hinter dieser Glasscheibe und haben natürlich, das war so ein Spektakel. Aber für diese Frühgeborenen war es eben gut und konnte so wie so eine kleine Feldstudie letztendlich, hat man dann festgestellt, dass die zu einem hohen Prozentsatz überleben. Auch wenn sie erst gerade mal so im 6., 7. Monat geboren waren, was sehr, sehr früh war damals. Und daraus hat sich dann die Therapie der Frühgeborenen verbessert und entwickelt.
Ich fand auch interessant, dass man ja manchmal umgangssprachlich zum Inkubator Brutkasten sagt und dass das tatsächlich auch mit der Entstehung des Inkubators zusammenhängt. Das steht auch in dem Text drin, dass 1878 ein Arzt diese Idee hatte. Und zwar kam die aus dem Zoo tatsächlich. Ein Zoo, der in der Nähe von dem Geburtskrankenhaus für mittellose Frauen in Paris stand. Und der französische Arzt Etienne Stéphane-Tarnier hatte sich gedacht, was also bei Vogeleiern funktioniert, warum soll das nicht auch bei ganz schwachen Neugeborenen helfen und hat dann so einen ähnlichen Apparat entwickelt für Menschenkinder, also wie man ihn auch im Zoo für die Eier zum Ausbrüten hatte. Und das war anfangs nur so ein Bettchen in einem Holzkasten und darunter war ein hohler Boden, in den dann so Metallbehälter geschoben wurden mit heißem Wasser und ein Glasdeckel über der Kiste ließ dann diese warme Luft, die aus dem Wasser aufstieg, nicht zu schnell entweichen. So hielt man die Babys warm und das war praktisch der erste Schritt zu einem Inkubator. Ich würde jetzt gerne mal wissen, wie eigentlich die Geburt dann verläuft. Esther, bei dir war es ja ein Kaiserschnitt, oder?
Ja, ein Kaiserschnitt, genau. Man hatte natürlich noch versucht, die Geburt nach dem Blasensprung rauszuzögern, aber nur so ein paar Stunden. Und am späten Vormittag hat man sich dann entschieden, eine Sektion zu machen. Das war trotz allem auch ein bisschen lustig, vor allen Dingen, als die Anästhesistin zu mir meinte, so, jetzt atmen Sie bitte genauso, wie Sie es eben im Geburtsvorbereitungskurs gelernt haben. Und ich so, der wäre jetzt nächste Woche erst gewesen. Ich war also ein bisschen aufgeschmissen. Aber was ich mich dann auch schon gefragt habe, war das jetzt eine normale Herangehensweise? Also werden alle Frühgeburten um diese Zeit per Kaiserschnitt auf die Welt geholt?
Es muss nicht immer ein Kaiserschnitt sein, also auch vaginale Geburten sind möglich und je früher die Frühgeburt, desto wahrscheinlicher aber der Kaiserschnitt und wenn die Geburt schon im Gang ist, dann kann man sie eben auch lassen, dann muss man jetzt nicht mit einem Kaiserschnitt eingreifen. Man würde nach der Geburt spät abnabeln, das ist hilfreich, weil dann noch Blut aus der Plazenta in das Baby kommt und das Baby dann mehr rote Blutkörperchen bekommt.
Was bedeutet denn spät abnabeln?
Wenn man wartet, also normalerweise wird ja nach der Geburt die Nabelschnur durchtrennt und jetzt bei einer Frühgeburt würde man also mindestens eine Minute warten.
Ah ja, da passiert dann noch so viel.
Mhm, genau, da kommen dann viele schützende und stärkende Erythrozyten in das Baby.
Lass uns doch auf die Zeit nach der Geburt schauen, auch aus der Elternperspektive. Also mal mit einer ganz praktischen Frage angefangen. Schießt denn bei der Mutter auch nach einer Frühgeburt die Milch ein und was macht sie dann damit? In vielen Fällen oder vielleicht auch in allen Fällen wird ja wahrscheinlich nicht möglich sein, das Kind zu stillen, oder?
Bei mir, so viel zum Thema anekdotischer Evidenz, war das Stillen auch nicht direkt möglich, aber ich wurde schon sehr intensiv angehalten, den Milchfluss zu fördern. Das heißt, ich wurde nachts geweckt und eine Krankenschwester hat bei mir Milch abgepumpt. Ich wusste nicht so recht, wie mir geschah, aber nach einiger Zeit hatte ich es natürlich ganz gut drauf und habe wirklich sehr, sehr viel Milch abgepumpt. Die konnte dann eingefroren werden und je nach Bedarf für das Baby eben aufgetaut werden und durch eine kleine Kanüle, die durch die Nase gelegt worden war, direkt in den Bauch gedrückt werden. Das Ding war, Frühchen sind sehr wahrscheinlich, spucken sie. Das heißt, das mühsam Abgepumpte kam in ungefähr der Hälfte der Fälle wieder unmittelbar aus dem Kind heraus. Irgendwann konnte ich ihn aber dann auch anlegen und dann hat es mit dem Stillen eigentlich sehr gut geklappt mit Stillhütchen. Das war eigentlich sehr, sehr erfreulich. Wiegen vorher und nachher musste immer genau protokolliert werden, ja.
Esther, wie war denn das in den Wochen damals? Wie oft konntet ihr euer Kind sehen und wie viel Zeit konntet ihr eigentlich mit ihm verbringen?
Nicht viel Zeit, ehrlich gesagt. Es war am Anfang, als ich noch stationär da lag, um mich von der Sektio zu erholen, wurde ich hingefahren, damit ich den sehen konnte. Und dann ist es ja so, dass man aus der Klinik relativ schnell wieder rausgeschmissen wird, so nach 3-4 Tagen. Und dann hatte ich feste Besuchszeiten bei ihm, meistens morgens. Dann gab es Mittagessen in der Mensa und dann nochmal nachmittags. Ich hatte auch immer ein sehr komisches Gefühl dabei, abends wieder zu fahren, muss ich ehrlich sagen. Das war eine sehr komische Situation. Man kann aber natürlich als Elternteil vor allem eine Sache machen, und zwar heißt die Kängurung. Mit anderen Worten, man hängt also als Elternteil auf so einem fleischfarbenen Sessel und das verkabelte Wesen wird einem dann so auf die Brust gelegt, also vielmehr hier oben aufs Dekolleté. Beide sind nackt, das soll eben Haut-zu-Haut-Kontakt entstehen. Und so fließt dann auch jede Menge Oxytocin und man kann es tatsächlich beobachten, das fand ich sehr faszinierend, dass sich der Herzschlag und die Atmung des Babys normalisieren, also man kann es ablesen an den Werten. Und dann hieß es immer, lesen Sie dem Baby doch mal was vor. Und ich dachte, mein Gott, das auch noch, ist es nicht ein bisschen früh zu vorlesen, was soll der jetzt schon Nachrichten hören? Aber dann haben die gesagt, nee, es geht darum, dass das Baby eben eure Stimmen hört. Und ich habe dann aus Reklamheften vorgelesen, weil die so leicht waren, dass ich sie halten konnte. Und wenn ich drüber nachdenke, würde ich Frühgeburten wirklich nur beim ersten Kind empfehlen, denn die Frage stellt sich schon, wohin mit den Geschwisterkindern, wenn man eben so ein intensives Leben auf der Neonatologie hat und auch Eltern, die weiter weg wohnen von diesen großen Perinatalzentren, das ist durchaus kompliziert, da zu pendeln und da zu sein über so einen langen Zeitraum hinweg.
Was ich mir auch nicht leicht vorstelle, also zusätzlich zu der Sorge um die Gesundheit des Kindes, dass man ja praktisch allein ist als Eltern, oder? Also man kann ja nicht dauernd Großeltern und Freunde mit reinschleppen. Irgendwie stelle ich mir das wie so eine Art Zwischenwelt vor, diese Neonatologie.
Man ist tatsächlich in so einer Zwischenwelt drin, in die man ja auch einfach reingeschleudert wird, ohne sich groß darauf vorbereiten zu können. Deswegen, Anna, bin ich auch nochmals so froh, dass du mich damals besucht hast. Denn viele Außenstehende sind natürlich total verunsichert, verständlicherweise. Soll man denn da jetzt gratulieren zur Geburt oder soll man sich lieber bedeckt halten? Und ehrlich gesagt fand ich damals beides schräg. Also Leute, die gratuliert haben und so getan haben, als sei das eine ganz normale Geburt. Aber auch Leute, die sich eben ganz zurückgezogen haben. Das ist vielleicht auch nicht leicht und ganz sicher auch eine Typfrage. Und irgendwie kann man da kaum was richtig machen, habe ich den Eindruck.
Esther, du hast ja erwähnt, die ganzen Schläuche und Kabel, an denen das Kind hängt. Mandy, an welchen Geräten hängt das Kind denn? Was wird da alles überwacht?
Da wird der Herzschlag überwacht, die Temperatur, die Atmung, die Sauerstoffsättigung, also wie viel von dem Sauerstoff dann wirklich auch in dem Blut des Babys ankommt und auch der Blutdruck. Also das Baby wird letztendlich in seinen ganzen Vitalparametern überwacht.
Mein Sohn lag ja auch 2 Tage in so einem Inkubator. Das gibt einem ja auch irgendwie Sicherheit, diese Überwachung. Esther, kannst du dich daran erinnern, als dein Sohn diese ganzen Schläuche nach diesen vielen Wochen los war? Ist das jetzt vor allem eine Erleichterung gewesen oder hattest du auch Panik, so, oh Gott, jetzt überwacht ihn niemand mehr? Wie kann man denn ohne diese Kabel erkennen, was mit dem Kind los ist?
Ja, genau. Ich hätte mir so eine LED-Anzeige an der Stirn gewünscht. So geht's mir. Das ist schon eine sehr große Umstellung. Aber zum Glück ist es ja nicht so, dass die Kabel auf einmal alle entfernt werden, sondern das ist natürlich ein schleichender Prozess. Und man wird sehr, sehr gut darauf vorbereitet von dem medizinischen Personal eben auf dieser Station. Aber es gibt noch was ganz Interessantes. Denn bevor man dann den Säugling endlich mit nach Hause nehmen darf, muss man, in meinem Fall war das jedenfalls so, 2 Tage ins Rooming-In. Das bedeutet, man kommt in so ein Zimmer direkt neben der Neonatologie, wo außer einem eben niemand ist. Da hat man dann so einen Wickeltisch und ein Bett und ein Babybett. Und da ist man dann ganz alleine mit dem Säugling und betreut den natürlich und muss dann auch beweisen, so kam es mir jedenfalls vor, ob man es wirklich drauf hat, ja, oder ob man irgendwie vor der Verantwortung zurückschreckt und dann alle 2 Minuten dann doch wieder jemanden ruft. Naja, und irgendwann kommt dann eben der Moment, dann darf man diese Frottee-Strampler aus dem Krankenhaus ausziehen und dann in die eigenen mitgebrachten Sachen dem anziehen, die man vorher natürlich total mit super neutralem Waschmittel erst gereinigt hat, damit auch ja keine Schadstoffe auf dieses empfindliche Wesen übertragen werden. Und dann kommt der Moment, in dem man den dann endlich in so einen Kinderwagen legen kann, der einem selber gehört, und dann einfach dieses Bett-Know-Haus verlässt durch diese Tür. Und ehrlich gesagt, das werde ich nie vergessen, denn das ist dieser Moment, in dem dieses Mini-Wesen dann einfach plötzlich in unserem Fall Berliner Luft einatmet und die S-Bahn hört oder auch mal über so eine Ampel geschoben wird. Und wir haben ihn damals durch die Linienstraße in Mitte nach Hause geschoben. Und unvergessen, da stand dann irgendwann so ein Saxophonspieler, der dann so rumblies und Musik machte. Und ich wäre da am liebsten hingegangen und hätte ihm gesagt, hör bitte auf damit, du weißt nicht, wen du vor dir hast, ein Frühgeborenes, und der hört jetzt zum ersten Mal was und das geht gar nicht. Ja. Das ist, war schon sehr, sehr ungewöhnlich, eine wirklich anspruchsvolle Zeit. Und ich denke, alle frischen Eltern kennen so das Gefühl, dass sie manchmal nachschauen müssen, ob das Baby noch atmet. Aber bei Frühcheneltern ist es dann nochmal komplett was anderes, denn sie kennen eben diese Atemaussetzer häufig noch aus der Klinik.
Ihr habt euch ja sicher, wie alle Eltern, die ein Frühgeborenes haben, auch mit den möglichen Komplikationen und mit den Spätfolgen beschäftigt. Mandy, welche Spätfolgen können denn nach einer Frühgeburt auftreten?
Das kommt darauf an, wie früh das Baby geboren wurde und wie reif oder unreif seine Organe bei der Geburt waren. Und damit hängen dann auch die möglichen Schwierigkeiten oder Komplikationen eng zusammen. Also zum Beispiel, wie ausgereift ist das Gehirn? Bei sehr unreifen Frühgeborenen, da besteht eben ein erhöhtes Risiko für Gehirnblutungen, weil die Blutgefäße im Gehirn noch so ja, verletzlich und klein sind. Dann ist es eben auch so, dass der Verdauungstrakt noch nicht richtig ausgebildet ist und zum Teil der Darm ja einfach abstirbt auch und gar nicht richtig arbeiten kann. Und diese frühgeborenen Babys haben auch häufiger Gelbsucht und natürlich sind sie auch anfälliger für Infektionen und müssen besonders geschützt werden. Und die Babys, die frühgeboren sind, entwickeln sich unter Umständen langsamer. Und Studien zeigen, dass in der Regel nach ungefähr 8 Jahren diese Entwicklungsrückstände dann aufgeholt sind, wenn es nicht nach der Geburt zu einer Hirnblutung kam. Das kann natürlich das Gehirn schon beeinträchtigen. Und ganz wichtig sind für diese Kinder, wie für alle Kinder eigentlich, aber für diese noch wichtiger, diese U-Untersuchungen, also diese Vorsorgeuntersuchungen, die von der Kinderärztin vorgenommen werden, weil da mögliche Veränderungen gut erkannt werden können und dann kann man diese eben behandeln.
Esther, hattet ihr diese Sorgen und hattet ihr auch mit Spätfolgen zu tun?
Ja, natürlich hatten wir diese Sorgen, ist ja völlig klar. Und ein Satz ist mir hängen geblieben, den die Ärztinnen und Ärzte damals immer wieder gesagt haben, wenn es Probleme gab, nämlich, das steht ihm noch zu, wenn es darum ging, oh, der hat Atemaussetzer oder vielleicht hat er jetzt eine Gelbsucht oder irgendwas. Es ist für seinen Reifegrad okay und er entwickelt sich in die richtige Richtung. Und so ist es bis heute auch geblieben, kann ich zusammenfassen. Er ist ein bisschen kleiner als Gleichaltrige, aber ich bin ja auch ein bisschen kleiner als Gleichaltrige. Vielleicht hat das da auch damit zu tun. Ansonsten haben wir ziemlich großes Glück gehabt, schätze ich mal. Und was mich damals in der Charité immer aufgebaut hat, war, da hing eine riesige Fotowand mit Bildern von glücklichen Schulkindern und kurzen Texten der Eltern. Also zum Beispiel so ein Foto von einer vormals 26. Woche, so ein Mädchen lachend mit einer großen Zuckertüte. Und sowas zu sehen, ist natürlich toll. Ich glaube, dass viele Eltern, die da waren und die da auch viel Zeit verbracht haben, eine sehr, sehr enge Bindung haben an diese Zeit und an diese ganze Station. Und ich habe schon oft gehört, dass die zurückkommen. Es gibt zum Beispiel den Weltfrühchentag, da veranstalten die ein großes Fest und da ist immer wieder so ein Treffen von Leuten, die da waren. Das prägt schon sehr.
Ja, das ist sehr rührend, was du sagst. Das ist auf dieser Intensivstation intensive medizinische Betreuung, aber auch eben eine sehr, sehr intensive biografische Zeit. Und weiß dein Sohn eigentlich von seinem dramatischen Lebensbeginn?
Ja, das weiß er, aber ich habe ihn gefragt und das hat er gesagt.
Ich kann mich an absolut gar nichts mehr erinnern, aber ich habe neulich ein Buch gelesen, worüber ich in der Schule auch ein Referat gehalten habe. Und in diesem Buch, Der schmale Grat von Hubert Messner, dem Bruder von Reinhold Messner, ging es darum, dass er halt lange Zeit Chefneonatologe an der Uni in Bozen war. Und dort beschreibt er halt, wie er viele Frühgeborene zum Glück retten konnte, aber dass er auch viele leider nicht retten konnte. Und ja, da ist mir auch irgendwie klar geworden, dass ich damals ziemlich viel Glück hatte.
Vielen Dank an deinen Sohn.
Ja, ich freue mich immer jedes Mal ganz besonders, wenn ich ihn sehe, weil ich mich immer noch dran erinnere. Ich glaube, ich durfte ihn damals sogar wiegen. Du warst da irgendwie so total cool auf dieser Station. Und für mich war das echt ein ganz besonderer Moment, den ich auch nie vergessen werde.
Oh, das ist sehr lieb von euch. Anna, ich erinnere mich noch, was du mitgebracht hast. Ich war damals vorher viel in Südafrika gewesen und du hattest mir die Small Five mitgebracht, also die kleinen Tierbabys als Kuscheltier. Und damals sahen sie sehr, sehr gigantisch aus neben ihm und heute sehen sie wirklich so aus, wie sie sind, nämlich Small Five.
Ja, wo wir jetzt sowieso schon beim Thema Mitbringsel sind, ich habe natürlich wieder was mitgebracht. Hier ist der kleine Korb und huch.
Da liegt ein Handy drin.
Das ist mein Diensthandy, das nicht.
Okay, schade. Ja, gut. Ich guck mal rein. Heute ist besonders gut verschnürt. Ah, hier habe ich etwas. Das ist ein aus so hartem Gummi eine Art Ring. Was ist das? Cerclage Pessard, Typ ASQ 702132. Was ja. Ist das, Mandy? Erklär's.
Das ist ein sogenanntes Arabin-Pessar. Vielen Dank an die Geburtshilfe in Neukölln, wo ich das ausleihen durfte für Lehre mal. Und deswegen habe ich es euch also hier mitgebracht. Das ist, also wenn du es beschreiben würdest, was würdest du sagen? Ist so.
Naja, es sieht aus wie ein etwas breiterer Ring aus hartem Gummi.
Mhm. Genau, und das ist ein Pessar. Das tut man in die Vagina hinein und dann stützt es den Gebärmutterhals. Also bei einer Zervixinsuffizienz stützt es den Gebärmutterhals.
Ist das speziell für diese Funktion erfunden oder wird das sozusagen zweckentfremdet?
Es gibt sehr viele verschiedene Pessare. Zum Beispiel jetzt, wenn die Gebärmutter nach unten gerutscht ist oder rausguckt aus dem Körper, dann kann man sie damit auch nach oben schieben. Aber dieses Arabin-Pessar, das ist von der Familie Arabin entwickelt worden für die Gebärmutterhalsschwäche. Und da gibt es Professor Birgit Arabin, eine sehr bekannte, sehr kluge Wissenschaftlerin, die das auch weiter noch vertreibt. Und da gibt es viele Studien, die hochrangig publiziert wurden. Und das ist eben eine mechanische Methode, um die Gebärmutter zu stützen und eine Frühgeburt hinauszuzögern.
Ja, danke, Mandy, fürs Mitbringsel. Und danke ans Klinikum Neukölln, dass du es ausleihen durftest. Wir haben noch was anderes euch heute mitgebracht. Und das ist ein neues Logo, was der Gyncast, euer Lieblingspodcast, auf den Streaming-Plattformen hat. Und schaut es euch gerne mal an.
Mir bleibt jetzt nur zu danken, einmal dir natürlich, Mandy, aber vor allem auch dir, Esther, nicht nur, dass du trotz deiner brüchigen Stimme durchgehalten hast, sondern vor allem auch, dass du uns so viel über deine Erfahrungen erzählt hast. Ich glaube, dass das für viele Schwangere oder auch für viele, die mit dem Risiko einer Frühgeburt leben, sehr, sehr hilfreich sein kann, dass du das hier so offen mit uns geteilt hast. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Gyncast-Folge und freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid und sagen tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Herzlich willkommen zu Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Ich bin Sebastian Leber.
Und ich heiße Katja Füchsel.
Es geht um Körperverletzung, um Entführung, aber auch um Mord und Totschlag. 77 Jahre lang hat sich ein Justizbedienstete aus Berlin nie was zu Schulden kommen lassen, bis er nach fast 40 Jahren glücklicher Ehe seiner 78 Jahre alten Frau ein Kissen aufs Gesicht drückt und sie tötet.
Wir werden heute die Frage klären, was es für Folgen hat, wenn man einen Polizeibeamten in aller Öffentlichkeit bedroht mit Sätzen wie "Ich schwöre, ich fick dein Leben".
Es geht um den Prozess gegen den sogenannten Clanchef Arafat Abou-Chaker und drei seiner Brüder.
Unsere nächste Folge, da ist alles ganz anders, als es zunächst scheint.
Hört rein bei Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Abonniert Tatort Berlin jetzt, um keine Folge zu verpassen.